Ja, ich freue mich, bei euch mal wieder zu sein. Guten Morgen alle zusammen. Ich habe euch ein spannendes Thema dabei, und zwar, wir brauchen gelingende Beziehungen. Als Einstieg habe ich mir überlegt, was hat es denn heute denn mit Beziehungen auf sich? Jeder weiß doch eigentlich, dass wir Beziehungen brauchen. Dass wir gute Beziehungen brauchen, dass unser Leben aus Interaktion und Liebe zueinander besteht. Aber heute soll es um Beziehungen gehen, die sich konkret abspielen, konkret ereignen, und dazu habe ich mit euch ein kleines Experiment vor. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein und seid flexibel, da einfach mal mitzumachen. Und zwar habe ich für euch eine erste Aufgabe: Wendet euch doch einfach mal, wenn ihr einen Sitznachbarn habt, diesem zu und sagt ihm, dass er großartig ist. Ja. Das hat schon sehr gut funktioniert. Man zeigt dadurch Wertschätzung. Um es noch ein bisschen, manche haben schon gemacht, noch ein bisschen weiter zu treiben, sagt, wahrscheinlich habt ihr euch an dem gewendet, von dem ihr am meisten kennt, den ihr am besten könnt. Deshalb jetzt eine zweite Aufgabe. Sagt doch auch dem, dem ihr jetzt noch nicht Hallo gesagt habt, dass er super ist, also eurem zweiten Nebensitzer. Das funktioniert bei euch schon sehr gut, merke ich. Und ich finde es geniale, dass man dem anderen zeigt, er ist wichtig, dass man ihn braucht. Und so ist es auch für Gott. Gott will Beziehung. Für ihn sind gelingende und gute Beziehungen wichtig. Und in der Predigt soll es heute genau darum gehen, warum Gott sich das vorstellt. Was Gott sich mit uns Menschen, mit unseren Beziehungen gedacht hat. Und dazu als erstes: Wir Menschen sind ein Beziehungswesen wie Gott. In 1. Mose 1, Vers 26 heißt es bei der Erschaffung des Menschen folgendes: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Ich finde es hier spannend. Gott wird hier an dieser Stelle als Mehrzahl beschrieben. Er sagt, es heißt hier uns, lasst uns Menschen machen. Menschen, die uns gleich sind. Gott wird als jemand beschrieben, der in Gemeinschaft agiert, interagiert, miteinander existiert. Manche Ausleger meinen an dieser Stelle, dass Gott es hier zu den Engeln spricht. Doch eine Mehrheit, und der würde ich mich an dieser Stelle anschließen, sie sagen, dass darin zum Tragen kommt, dass Gott ein Beziehungswesen ist. Dass Gott in einer gewissen Pluralität existiert. Und deshalb er diese Attribute in sich selber trägt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Gott diese Pluralität in sich selbst hat. Denn Gott ist ein Beziehungswesen. Ein Beziehungswesen, das nicht für sich selbst existiert. Und das ist auch für viele weitere Charaktermerkmale, die Gott selber hat, enorm wichtig. Zum Beispiel wird oft beschrieben, dass Gott Liebe ist. Dass Gott Liebe sein kann, funktioniert nur, wenn es ein Objekt und ein Subjekt gibt. Einer, der liebt, und jemand, der geliebt wird. Wenn daher Gott als Liebe beschrieben wird, funktioniert das nur, wenn er ein Gegenüber hat. Nur wenn es ein weiteres Wesen gibt, kann Gott Liebe sein. Und daher muss Gott meiner Ansicht nach eine gewisse Pluralität aufweisen. Und solche Hinweise auf Gottes Pluralität finden wir an vielen weiteren Stellen im Alten Testament auch. Sie zeigen, dass Gott nicht alleine ist. Dass Gott mehrere Personen umfasst, obwohl es nur ein Gott ist. Im Neuen Testament wird dieser Beziehungsaspekt Gottes in der Taufe von Jesus wunderbar deutlich. In Matthäus 3, Vers 16 bis 17 in der Taufe von Jesus steht Folgendes. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hier sehen wir Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jesus Christus, seinen Sohn. Die beiden werden an dieser Stelle als Vater und Sohn beschrieben und verbunden werden sie mit dem Heiligen Geist. Oder kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt. In Matthäus 28, Vers 19 heißt es im Missionsbefehl: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht nur auf Gott allein, sondern auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geistes. Gott ist ein Gott, der in drei Personen existiert. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist als Beistand und Helfer. Und diese drei Personen stehen in einer engen Beziehung zueinander. Und ich finde es spannend, dass dieser Beziehungsaspekt Gott in der Schöpfung auf uns überträgt. Dass Gott uns Menschen auch als Beziehungswesen erschafft. Er schafft nicht nur einen Menschen alleine, sondern Menschen, die zusammen ein Beziehungsgeflecht bilden. Wir sind geschaffen, um Beziehungen zu leben und uns gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Und dies wird besonders deutlich eben auch in der Schöpfung. In 1. Mose 2, Vers 18 heißt es: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Gott erkennt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Deshalb schafft er ein passendes Gegenüber, die Frau. Eine Gehilfin, eine Hilfe, die ihm genau entspricht. Und erst dann kommt er zu der Aussage: Das ist sehr gut. Das Wort Gehilfin, das Luther hier verwendet, kann so viel bedeuten, dass die Frau nicht nur eine Ergänzung oder ein Beiwerk ist, sondern viel mehr. Dass Gott dem Menschen, dem Mann, eine gleichwertige Partnerin schenkt, welche dem Mann in seiner Erfüllung und in seinen Aufgaben hilft und unterstützt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen nach Gottes Bild, nach Gott, der ein Gegenüber braucht, der ihm ergänzt, der ihn unterstützt, der ihm beisteht und eventuell auch befähigt, ergänzt und so vieles mehr. Und dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft spüren wir, glaube ich, auch heute. Viele Dinge sind im Miteinander einfacher. Ob es darum geht, ein Regal aufzubauen, ich glaube, jeder kennt es. Da sind vier Hände viel besser als nur zwei. Oder beim etwas Suchen. Vier Augen sehen deutlich mehr als zwei. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen, denn sonst fühlen wir uns auch alleine. Wir brauchen Beziehungen, denn wir sind Beziehungswesen. Wenn wir nicht in Beziehung zu anderen Menschen stehen, fehlt uns etwas. Wir sind unvollständig. Oder wie Gott eben in der Schöpfung auch am Anfang sagen würde: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Spannend ist, dass dieser Beziehungsaspekt nicht nur aus der Bibel kommt, sondern wir es täglich, glaube ich, erleben. Der Beziehungsaspekt ist etwas, das uns glücklich macht. Denn nicht nur die Bibel betont, dass wir Beziehungswesen sind, sondern auch in der Wissenschaft finden wir darin viele Beweise. In einer Studie von Harvard heißt es, dass der beste Schlüssel für ein glückliches Leben soziale Fitness ist. Dass es darum geht, wie gut ich mit anderen Menschen interagiere und dass darin einer unserer Schlüssel für ein glückliches Leben steckt. Diese Langzeitstudie, die über mehrere Jahre ging, hat herausgefunden, dass Menschen mit guten Beziehungen einfach glücklicher sind. Dass sie länger leben, dass sie gesünder sogar bleiben. Kurz gesagt, wir können in unserem Leben direkt an uns selbst entdecken, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sondern wir einander brauchen, um uns zu unterstützen und zu tragen. Jeder von uns kennt, glaube ich, das Gefühl, dass nach einer intensiven Zeit, in der man wirklich viele glückliche Momente mit anderen Menschen erlebt hat, die vielleicht auch mal anstrengend war, ich komme jetzt gerade von der Freizeit zurück, was mega toll war, aber man auch ausgelaugt ist. Aber danach man spürt, das war gute Zeit. Das hat mich wieder bevollständigt. Es war mir wichtig. Es kann zwar kräftezehrend und anstrengend sein, aber es erfüllt uns und macht uns glücklich. Kurz gesagt, wir brauchen es. Das ist Gottes Plan für uns. Er hat uns als Wesen geschaffen, die einander brauchen, um glückliche und erfüllende Beziehungen zu führen. Und diese Beziehungen tragen maßgeblich zu unserem Leben bei. Es gibt viele Beziehungen, die uns bereichern und uns unterstützen. Auch dann, wenn es Reibungen gibt. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nachbars oder seines Nächsten. Mit Eisen und Eisen schärfen, das kennen wir vielleicht aus der Küche. Wenn ein Messer nicht mehr scharf ist, dann reibt man es am Wettstein. Oder wer das besonders gut kann, nimmt dafür vielleicht ein anderes Messer. Das Eisen schärft das andere Eisen. Und so ist es auch mit unseren Beziehungen, mit uns Menschen. Wir schärfen uns gegenseitig. Wir werden durch den anderen geschliffen. Gott wünscht sich, dass wir erfüllende und tragende Beziehungen haben, in denen wir uns einander schärfen, in denen wir uns bereichern, uns gegenseitig Gutes tun. Aber wie können solche Beziehungen gelingen? Gott gibt uns, glaube ich, dafür eine sehr gute Lebensregel mit. Und deshalb heißt es auch im zweiten Teil des Doppelgebots der Liebe, in Matthäus 22, Vers 39, heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dabei ist diese Liebe, die uns tragen soll, weit mehr als ein bloßes Gefühl. Es geht nicht nur um Zuneigung zueinander, sondern darum, dass man gut harmoniert und sich vertraut. Dass man sich geborgen fühlt wie bei einem Freund. Es geht aber auch darüber hinaus, dass wir Liebestaten leben. Dass wir nicht nur bei dem Gefühl stehen bleiben, uns gern haben, sondern das Liebesgebot ist an dieser Stelle ein Befehl, nicht nur ein Gefühl. Es fordert von uns ein aktives Leben der Liebe, das meinen eigenen Willen entschluss und weit weniger das Gefühl entspringt und mit hineinnimmt. Das bedeutet nicht, dass wir uns nur lieben, wenn uns es danach ist und wenn wir das Gefühl der Liebe für jemand haben. Vielmehr ist es das Einüben und das Leben der Liebe, das manchmal sogar unabhängig von Gefühlen sein kann. C.S. Lewis bringt das meines Erachtens wunderbar auf den Punkt. Er sagt, dass wir uns nicht danach fragen sollten, ob wir den Nächsten lieben, sondern vielmehr Taten der Liebe zeigen. Dass wir einfach so handeln, als würden wir den anderen lieben. Er beschreibt, dass wir darin ein Geheimnis entdecken. Ein Geheimnis, das er als eines der größten Geheimnisse nennt. Denn wenn wir uns so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, beginnen wir ihn tatsächlich zu mögen. Es ist wie ein Kreislauf. Wenn wir anfangen, jemanden proaktiv zu lieben, beginnen wir ihn auch mit unseren Gefühlen zu mögen und zu respektieren. Und daraus folgen weitere Liebestaten, die immer weitergehen und unsere Beziehung verfestigen. Ich erinnere mich gern an den Beginn meines Studiums in Bad Liebenzell. Ich bin dort in eine WG eingezogen und da war jemand, mit dem ich charakterlich nicht ganz so gut zusammengepasst habe. Und das war mir ziemlich schnell klar. Und dieser lebte auch noch in meiner WG. Man konnte sich nicht einfach aus dem Weg gehen. Doch ich durfte entdecken, je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, und während Corona gab es viel Zeit, wo man miteinander verbringen konnte, desto mehr entdeckte ich, dass ich viele Eigenschaften an ihm wertzuschätzen fand. Dass ich ihm das auch sagen durfte. Und aus dem Umgang, dem Miteinander, dem sich vielleicht sogar auch manchmal schleifen, heraus fing ich an, die Person zu mögen und zu wertschätzen. Im näheren Kennenlernen, im Miteinander aussetzen und vor allem im gegenseitig Gutes tun. In den Taten der Lieben beginnen wir etwas, das wie sich entwickeln und weiter verfestigen darf. Beziehungen können entstehen, die wir überhaupt nicht geglaubt haben, dass es sie wirklich gibt. Gelingende Beziehungen können sich bilden, wenn wir diesem Gebot nachgehen, was Jesus auch lehrt. Liebe deinen Nächsten. Wie das im Detail aussehen kann, kann ganz unterschiedlich sein. Besonders gut sieht man es meines Erachtens an den ersten Christen in der Apostelgeschichte. In Jerusalem. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, die Verse 46 bis 47, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wie oft haben sich die Menschen getroffen? Jeden Tag. Sie lebten täglich ihre Beziehung zueinander. Sie trafen sich, teilten, was sie bewegte. Unabhängig davon, wer jemand war, woher er kam, was er mitbrachte oder wer er früher war. Sie feierten täglich Gemeinschaft und lobten Gott. Sowohl im öffentlichen Raum, im Tempel, als auch im Privaten in den eigenen Häusern. Ihre Gemeinschaft war ein funktionierender Organismus, bei dem alle Dinge zusammenpassten, bei dem jeder an dem Platz war, wo er gebraucht wurde. Es lässt sich wie ein Motorrad vergleichen, bei dem der Motor genau richtig dröhnt und schnurrt, weil jeder an der richtigen Stelle sitzt, weil alle Teile ihre Aufgabe wunderbar vollbringen und ausführen. Und diese enge Beziehung brauchten die ersten Christen in Jerusalem. Jesus war in den Himmel aufgefahren, aber die Schwierigkeiten auf der Erde blieben bestehen. Da gab es Pharisäer, Schriftgelehrte und viele Juden, die die Entwicklung der Christen als wirklich schwierig empfanden. Auch die römische Weltmacht betrachtete die Gemeinde als Sekte. Und so erlebten dann auch im Folgenden die Christen viele Anfechtung, viel Verfolgung und viele Herausforderungen. Einige waren arm und hatten nicht genug zu leben. Und so versorgten sie sich gegenseitig. Sie wussten, dass sie diese Beziehung und die Liebe füreinander brauchten. Vermutlich war auch viel Emotion und Freude dabei am anderen. Aber sie zeigten die Liebestaten aneinander. Auch dann, vielleicht wenn die ihre Gefühle nicht ganz so mitgespielt haben. Konkret, sie wussten, dass sie einander brauchten, um in ihren Glauben füreinander einzustehen, miteinander zu sein, ihre Ängste und ihre Nöte zu teilen, die Freude gemeinsam zu erleben und sich gegenseitig aufzubauen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir in unserer individualistischen Welt schnell gerne vergessen, der immer mehr verloren geht. Wir haben vergessen, wie sehr wir einander brauchen. Ich hörte einmal folgenden Satz, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Der fundamentale Unterschied zwischen den Christen des ersten Jahrhunderts und den Christen heute ist der: Die Gläubigen des ersten Jahrhunderts brauchten einander dringend und sie wussten es. Und Gläubige heute brauchen sich dringend und haben es vergessen. Das ist eine ernüchternde Bestandsaufnahme unseres heutigen Lebens, unserer Kultur. Und ich glaube, sie enthält an manchen Stellen Wahrheit. Unser Leben spielt sich größtenteils online ab. Beziehungen werden online gepflegt, Bilder geteilt und Nachrichten versendet. Wir zeigen, an welchen tollen Orten wir waren, aber vergessen das Miteinander. Viele Dinge verlagern sich ins Internet. Einkäufe werden online getätigt und sogar unsere Freundschaften finden vermehrt online statt. Besonders bei Jugendlichen ist das der Fall. Da entstehen Freundschaften beim gemeinsamen Zocken, beim gemeinsamen Videospiele spielen. anstatt sich überhaupt persönlich zu treffen. Die Einsamkeit, die nach Corona da war, die spürte jeder. Es zeigt sich, wie sehr Menschen sich nach Beziehungen hungern, wie sehr sie Beziehungen brauchen. Laut einer Studie fühlt sich heute, trotz nach Corona, wo vieles wieder offen ist, jeder vierte Mensch in Deutschland einsam. Und ich glaube, wir als einzelne Personen und erst recht als Jesus-Nachfolger, wir benötigen zwischenmenschliche Beziehungen. Zeiten, in denen wir gemeinsam unterwegs sind. In denen wir uns gemeinsam an Jesus und seinem Wirken erfreuen. Zeiten, in denen wir aufrichtig Herzlichkeit leben. Ehrlich und authentisch voreinander werden. Das sagen, was uns bewegt. Wo wir unser Herz ausschütten und einander tragen, wenn wir es selbst nicht mehr selber können. Ich glaube, Beziehungen sind Gottes Weg, um seine Herrlichkeit in den Aufbau seines Leibes hier in dieser Welt zu gestalten. Und darum sind persönliche Zeiten so enorm wichtig. Zeiten, in denen wir vollkommen ehrlich voreinander werden. Unser Herz ausschütten, Defizite eingestehen und uns gegenseitig tragen, wenn wir selbst uns nicht mehr tragen können. Kurz gesagt, Beziehungen sind unverzichtbar. Ich finde das schön, wenn ich immer mal wieder bei euch in die Gemeinde komme und Woche für Woche entdecken darf, was bei euch so alles geschieht. Gottesdienste, wo man danach noch zusammensteht, sich austauscht, was denn so los in unserem Leben ist. Einfach Gemeinschaft genießt und miteinander ins Gespräch kommt. Ich weiß um Hauskreise bei euch, wo ihr euch für Woche trefft. Bei denen man sich trifft und gemeinsam übers Leben redet. Und wenn du noch keinen hast, dann möchte ich dich an dieser Stelle einladen, such dir einen. Schau irgendwo rein, wo du Gemeinschaft leben kannst. Und dann auch diese viele individuellen Beziehungen, die ihr sicherlich habt. Außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Bei denen man sich trifft, sich austauscht und füreinander betet. Das ist genial. Denn dadurch bekommen wir das gelebt, was Jesus uns aufträgt. Wir brauchen einander und du und jeder Einzelne ist davon ein Teil. Jeder ist wichtig. Deshalb füll deinen Anteil aus. Werd Teil von gelingenden Beziehungen, welche nicht nur dir gut tun, sondern auch anderen. Das ist Gottes Auftrag, loszugehen und Liebe zu leben. Liebe in der Gemeinde und darüber hinaus, um das zu werden, was Gott sich wünscht. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mir über den Weg gelaufen ist. Es war einmal ein Kloster, in dem 5 alte Mönche lebten. Das Kloster war sehr bunt und sehr schön, aber die Mönche machten sich Gedanken über ihre Zukunft. Eines Tages, als der Abt keine Idee mehr hatte, was er eigentlich tun sollte, um das Kloster am Laufen zu haben, kam ihm eine Idee. Er ging los in den Wald, der es um den Kloster war. Und in diesem Wald befand sich ein Einsiedler. Ein Einsiedler, der die Zeit im Wald in einer kleinen Hütte verbrachte und dort für Studium und Gebet seine Zeit verbrachte. Er kam zu ihm, um nach Rat zu fragen. Der Einsiedler ließ den Abt in seiner Hütte willkommen, freute sich, dass sie endlich mal gemeinsam den Tag verbrachten und so ging er rum. Als die Zeit des Aufbruchs gekommen war, sagte der Abt, es ist gut, dass wir uns endlich mal treffen und nach all diesen Jahren endlich kennenlernen. Aber ich habe den eigentlichen Zweck meines Besuches verpasst. Ich wollte dich fragen, hast du eine Idee, wie ich heute mein Kloster retten kann? Es tut mir leid, sagte der Einsiedler. Ich kann dir nur sagen, dass einer von euch der Messias, der Retter von euch ist. Der Abt war völlig irritiert. Was soll denn das nur bedeuten? Bei seiner Rückkehr ins Kloster berichtete er seinen anderen Brüdern, was der Einsiedler gesagt hatte. Er sagte nur, dass der Messias einer von uns ist, war seine Antwort. Ich weiß nicht, was er damit meint, und alle anderen Brüder und Mönche waren sichtlich irritiert. In den folgenden Wochen und Tagen beschäftigten sie sich mit dieser Aussage. Sie fragten sich, was der Einsiedler denn damit meinen könnte. Meint er womöglich, dass einer von uns Mönchen in diesem Kloster der Messias ist? Wenn ja, wer ist es? Ist es der Abt? Oder ist es Bruder Thomas? Jeder weiß doch, dass Bruder Thomas fast ein Heiliger ist, der immer alles richtig macht. Oder doch vielleicht Bruder Elred? Der ist aber oft gereizt. Ich glaube, er kann nicht der Messias sein. Jeder weiß doch, dass er eher vielen ein Dorn im Auge ist. Er hat so gut wie immer etwas zu sagen. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann stelle ich fest, dass er so gut wie immer recht hat. Dass er eigentlich genau das Richtige zur richtigen Zeit sagt. Vielleicht meinte dieser Einsiedler doch, dass Bruder Elred der Messias ist. Aber sicherlich nicht Bruder Antonius. Er ist so richtig passiv, ein richtiger Niemand. Aber seltsamerweise hat er die Gabe, immer genau dann aufzutauchen, wenn jemand Hilfe braucht. Vielleicht ist doch Antonius der Messias. Natürlich meint der Einsiedler nicht mich. Ich kann nicht der Messias sein. Auf keinen Fall. Ich bin doch ein normaler Mensch. Solche Gedanken machten sich die Mönche in diesem Kloster und nach begannen sie, den anderen in einem anderen Licht zu sehen. Sie begannen, sich gegenseitig mit liebvollem Respekt und tiefer Liebe zu behandeln. Denn der andere könnte ja der Messias, der Retter sein. Weil der Wald um das Kloster sehr schön war, war es so, dass doch immer mal wieder Menschen aus der Stadt sich die Zeit nahmen, in das Kloster hineinzuschauen. Und sie spürten, dass sich in diesem Kloster etwas verändert hatte. Dass dort die Mönche eine Aura des Respektes und des gegenseitigen Liebens und Wertschätzung lebten. Die fünf Mönche, sie hatten sich so gern. Und so kam es, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg machten, um diesen Mönchen zu begegnen, um zu erleben, wie sehr sie sich gegenseitig trugen, füreinander da waren. Und sie brachten noch weitere Freunde mit, weil sie es den anderen auch zeigen wollten. Diesen besonderen Ort, der so voller Liebe und Wertschätzung gefüllt war. Nach einer Weile fragte einer, der mitgebracht wurde, ob er nicht in das Kloster eintreten könnte. Und dann noch einer und noch einer. Und so wurde das Kloster ein leuchtendes Zentrum des Lichts und der Geistlichkeit in dieser Gegend. Ich glaube, das ist es genau, was wir leben sollen. Dass wir uns immer stärker bewusst werden, wir sollen den anderen lieben und wertschätzen, wie diese Mönche es im Kloster taten. Dass wir nach Jesu Worten handeln, was unsere Beziehung veränderte. Dann können Beziehungen entstehen, die wachsen und gelingen, indem wir den anderen immer mehr lieben. Beeinflusst unser Handeln auch unsere Gefühle. Und dieser Kreislauf der Liebe setzt sich in unseren Beziehungen fort und es können gelingende Beziehungen entstehen, die nicht nur für uns einen Wert haben, sondern in diese Welt hineinleuchten, weil der Heilige Geist an uns wirkt. Er hilft uns, gelingende Beziehungen zu gestalten, wenn wir uns mehr und mehr von ihm zur Verfügung stellen lassen. Nicht nur in unseren Gefühlen, sondern in Taten und Worten losgehen und andere lieben und wertschätzen, wo sie es brauchen und wo wir es können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns als Beziehungswesen erschaffen hast. Dass du uns zu Menschen gemacht hast, die einander brauchen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr leben dürfen. Dass wir ausgehen, dass wir aufstehen und Taten der Liebe aneinander zeigen. Und ich möchte dich bitten, dass du in den Situationen, wo es uns da schwerfällt, den Mut schenkst, das zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist an uns wirkst, dass du Dinge aufbrechen lässt, dass immer mehr diese Liebe nicht nur Taten der Liebe bleiben, sondern auch unsere Emotionen und unsere Gefühle mitnehmen. Dass wir mehr und mehr tiefe und enge Beziehungen leben dürfen, die immer mehr dich auch in dieser Welt bezeugen wollen. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir das so ein Aspekt in uns haben, den du selber bist. Und so bitte ich dich, dass wir diesen Aspekt in unserem Leben immer mehr leben dürfen. Amen. Wir singen.